Herzlich willkommen zum Podcast Richtig Gutes Zeug aus dem Kapuziner in Ravensburg. Mein Name ist Fabian Bingenheimer, ich bin ehrenamtlicher Vorstand im Kapuziner und hauptberuflich Innovationsmanager.
Ich bin Christian Meyer und ehrenamtlicher Vorstand auch im Kapuziner und hauptberuflich Sozialarbeiter.
In diesem Podcast beschäftigen wir uns mit der Zukunft und dem Positiven, mit dem, was wir verändern können und beeinflussen können. Unsere beiden Gäste heute sind Handwerker, Vereinsvorstände, Unternehmer, Gastronomen und vor allem geschäftlich gut vernetzte und engagierte Bürger aus Ravensburg. Herzlich willkommen Florian Burg und Raphael König.
Vielen Dank für die Einladung. Wir freuen uns sehr auf den Plausch.
Ja, auch von meiner Seite. Dankeschön, dass wir hier sein dürfen und freue mich aufs Gespräch.
Ja, das ist schön, dass du da bist. Raphael, was bist denn du eigentlich vom Beruf her?
Also eigentlich vom Beruf gelernt bin ich Schreiner. Das ist auch das, was ich nach wie vor noch viel mache. Auch wenn in der Zwischenzeit bei uns in der Firma das zweite Standbein Gastronomie schon recht groß geworden ist, ist trotzdem im Prinzip mein Standbein die Schreinerei.
Gastronomie für die ZuhörerInnen, die es jetzt nicht wissen. Ihr habt einen Laden in der Eisenbahnstraße. Ist das Eisenbahnstraße oder?
Richtig, in der Eisenbahnstraße. Da haben wir vor gut 12 Jahren mal eine witzige Idee verfolgt. Showroom-Büro vom Handwerk in der Innenstadt. Und daraus ist jetzt im Prinzip über die letzten 12 Jahre hinweg noch sukzessiv das Ganze gewachsen und vor 6 Jahren hatten wir auch mal eine verrückte Idee, so ein kleines Kaffee aufzumachen. Die Idee war ursprünglich eine Espresso-Bar und daraus ist in der Zwischenzeit ein recht ordentliches Kaffee geworden mit fast 30 Mitarbeitern.
Ja, das ist also ein ziemlich hohes, großes Wachstum in den letzten paar Jahren, trotz Corona. Das heißt, Gastronomie kann funktionieren auch, wie auch in den jetzigen Zeiten, oder?
Ja, also das funktioniert tatsächlich immer. Also während Corona haben wir sogar dann noch zusätzlich für eine ganz kurze Zeit, also so für einen Zeitraum von einem Jahr, ein Pop-up aufgemacht und eine Sushi-Bar bzw. ein Sushi-Restaurant ebenfalls in der Straße kurzerhand aufgemacht und auch das hat sehr, sehr gut funktioniert.
Warum bist du eigentlich Handwerker geworden? Also lag das dir in den Genen oder waren deine Eltern schon Handwerker? Oder,
Ja, also meine Eltern sind beide Schreiner, also auch meine Mutter ist gelernte Schreinerin und die haben immer gesagt, Raphael, mach alles außer Schreiner. Und für mich war aber ziemlich schnell klar, ich will mit den Händen was machen, ich will was erschaffen, das ist kam für mich irgendwie nie was anderes in Frage. Und so habe ich praktisch, trotz der Warnung meiner Eltern, bin ich praktisch ins Handwerk und habe Schreiner gelernt und habe mich dann da auch recht schnell selbstständig gemacht. Und das Schöne ist, dass meine Eltern dann bei mir in der Firma wieder mit eingestiegen sind und wir da gemeinsam nochmal richtig was aufgebaut haben.
Das heißt, ihr hattet gar nicht selber eine Firma, sondern deine Eltern hatten die Ausbildung zum Schreiner und Meister und dann hast du eine Firma gegründet oder hatten die, deine Eltern schon die Firma gegründet?
Nee, meine Eltern, also ich hole ein bisschen aus, mein Uropa war Schreiner, der war praktisch im Krieg, aus dem Krieg kam praktisch nur noch mein Opa zurück als einzigster Sohn, dem seine 2 Brüder und der Vater sind gefallen. Er musste dann sozusagen die Schreinerei übernehmen, hatte nur oder anfangs hat 2 Töchter bekommen, meine Mutter und ihre Schwester. Und meine Mutter hat die Schreinerei praktisch, hat Schreiner gelernt und hat während der Lehrzeit meinen Vater kennengelernt, der ebenfalls bei meinem Opa eine Ausbildung gemacht haben. Die haben sich praktisch verliebt, zusammengekommen, haben dann zusammen diese Schreinerei auch 15 Jahre geführt und haben sie dann praktisch aufgehört, weil sie hätten neu bauen müssen, recht große Investitionen, haben das dann komplett aufgehört, alle Mitarbeiter einen Job gesucht. Mein Vater hat sich anstellen lassen und das war so die Zeit, wo ich dann praktisch mit der Schule fertig war und angefangen habe, Schreiner zu machen. Das heißt, da war schon mal was da, ich habe aber nichts übernommen.
Interessant.
Und Florian, wie ist es bei dir so? Was, hast du auch eine Berufsausbildung gemacht oder wie ist es so?
Ja, bei uns ist es bisschen ein anderer Fall, natürlich auch ein Handwerksbetrieb. Vor mir gab es 2 Generationen, also Urgroßvater hat es aufgebaut. 1927 gegründet, für die Milchindustrie Eimer damals hergestellt, hier in der Klosterstraße, also wirklich ein traditioneller Handwerksbetrieb mitten in der Stadt. Oben drüber haben sie gewohnt. Und wie es dann war, dann wurde man größer, also da kam quasi Krieg. Wir haben dann, ich erzähle die Geschichte immer, weil sie ein bisschen makaber ist, also unser erster Großauftrag war fürs Heilige Geistspital, damals Krankenhaus, also in der Nähe von unserer Klempnerei. Die gefallenen französischen Soldaten, die Leichname musste man heimschicken. Also haben wir mit Edelstahl die Särge auskleiden müssen. Und das war damals quasi, ist ja oft so nach dem Krieg, wo die Männer weg waren, das sind viele Handwerksbetriebe pleite gegangen, weil einfach niemand mehr da war, der Markt war kaputt. Und witzigerweise, Elektriker haben oft überlebt, weil die so Radiokommunikationsmittel, alles die Sachen, die man halt gebraucht hat, Radioempfänger und so weiter verkauft und Elektroartikel, das hat funktioniert. Und im Endeffekt, Heizung war damals auch noch nicht so das ganz große Thema, man hat dann mit Kohle geheizt. Und so ist es dann größer geworden, wir mussten weiter umziehen und mein Opa hat das dann aufgebaut, bis er gestorben ist. Und ich war damals 14, meine Brüder waren auch 15 und bis 13, so sind vier Brüder. Und der hat uns gefragt, ob wir es übernehmen wollen. Und da haben wir gesagt, klar, mit 14. Logisch, mache ich. Und dummerweise ist der aber 2 Monate später plötzlich verstorben, hat die Firma kurz vorher verkauft gehabt und hat sie wegen uns wieder zurückgekauft, weil er gesagt hat, komm, da habe ich Enkel, die machen das.
Ach, krass.
Und dann war es aber natürlich blöd. Also wir haben eine Generation überhaupt übersprungen. Die Kinder quasi von meinen Großeltern wollten nicht ins Geschäft. Das heißt, man hat versucht, übersprüngen und dann die Enkel reinzubringen. Und dann ist er gestorben. Dann mussten wir, weil wir noch jung waren, mit Fremdgeschäftsführern quasi 15 Jahre überbrücken. Und dann, wie das so ist in so Familienunternehmen, dann gibt es Nachfolgeprozesse. Wer kann mit wem? Ich habe eine Ausbildung gemacht bei uns im Betrieb als Klempner. Bin dann zum Studium, habe Wirtschaftsingenieur gelernt, war in mehreren anderen Unternehmen beschäftigt, auch branchennah sozusagen. War da international unterwegs 2 Jahre und dann musste ich zurückkommen ins Geschäft, habe das mit meinen Brüdern angefangen. Ja, und am Schluss, jetzt bin ich noch alleine da. Das heißt, die wollten dann auch andere Dinge tun. Und
aber ihr feiert zusammen Weihnachten?
Nicht alle, wie das so ist. In Familienunternehmen, Familien nicht alle, aber wir sind eine sehr große Familie. Wir kriegen einige Tische voll, sag ich mal so. Ja, und so ist das gekommen und jetzt ist es dann doch ein Unternehmen mit 270 Mitarbeitern. Das heißt, ich mache keine klassischen Handwerkstätigkeiten oder bin im operativen Geschäft jetzt da wenig involviert. Aber da hängen natürlich ganz, ganz viele Personalthemen und so drumherum. Und so bin ich dazu gekommen und so ist das quasi auch ein Handwerksbetrieb, der jetzt in der 4. Generation ist, aber erst in der 3. Generation familiengeführt, weil eine Generation übersprungen worden ist.
Was ist denn eigentlich das Gute im Handwerk? Was rockt denn so im Handwerk aus deiner Sicht? Aber wenn du jetzt zwar nicht mehr direkt dran bist, jetzt zum Raphael, aber warum machst du das denn? Warum hast du dich damals entschlossen und warum bleibst du weiter dran?
Also das Handwerk, das ist gut. Das Handwerk ist meiner Meinung nach also so ein klares Abbild vom Leben. Also das Schöne am Handwerk ist, wir gehen nicht in Beruf nach und stehen morgens auf und gehen Beruf nach und sagen, oh, jetzt ist Feierabend. Und das ist auch so ein bisschen das Mindset von den Handwerkern, sondern wir wissen morgens, da entsteht was, wir machen was, wir haben Kollegen dabei. Das ist so ein bisschen, man muss sich das vorstellen, so wie es früher in der Schule war. Man ist halt eine Klasse, jetzt ist man halt ein Team, man geht zusammen Arbeit nach, man hat einen Erfolg. Und die Sachen sind nützlich. Man hat den direkten Feedback, weil es gibt Menschen, die brauchen das. Gerade bei uns natürlich, das ist aber beim Raphael auch so, bei Möbelstücken, bei Sanierungen. Wir brauchen Heizung, wir brauchen Strom. Also die Leute sind sehr dankbar, wenn wir denen senden. Das ist die Entwicklung. Uns ist eben nicht so, ja, ich stehe halt irgendwo in der Fabrik und stelle irgendwas her, was irgendein Mensch am anderen Ende der Welt gebraucht, sondern ich habe halt den direkten Bezug. Und das ist so mitten aus dem Leben heraus. Und man hat natürlich wahnsinnig viel mit Menschen zu tun. Weil Handwerk ist menschlich und jedes Objekt ist natürlich auch immer anders wie das vorige. Das heißt, wir arbeiten quasi immer an Prototypen. Immer, jedes Projekt ist eigentlich ein Pilotprojekt, weil es nicht schon mal genauso gebaut worden ist. Und daher braucht man eine ganz, ganz starke Verbindung zwischen Menschen. Die müssen funktionieren, die müssen sich aufeinander vertrauen können, die müssen sich verlassen können. Und das finde ich im Handwerk das wahnsinnig Interessante. Und natürlich ist es das allerälteste Gewerk der Menschheitsgeschichte. Mit Handwerk ging halt unsere Entwicklung los.
Wie ist es für dich, Raphael? Was rockt für dich das Handwerk?
Ja, es ist schon das, was der Florian sagt. Also einfach etwas schaffen, etwas erschaffen, mit den eigenen Händen das Ganze erschaffen. Also ich sehe das immer, wir haben in der Schreinerei ein sehr, sehr junges Team und es ist immer schön, wenn wir ein Projekt fertig haben, dann gucken wir das gemeinsam praktisch an, wenn es fertig ist. Und wenn du dann so mit dem ganzen Team da drin stehst und da sind dann auch oft zum Beispiel Leute dabei, die in der Planung waren oder im Lackraum oder sowas und vielleicht gar nicht auf der Montage vor Ort. Und wenn die nachher aber sehen, was im Prinzip entstanden ist und die begreifen auch dann, dass nur praktisch ihre beiden Hände dafür verantwortlich sind, dass das entstanden ist, da sieht man praktisch bei den Leuten einfach ein Funkeln in den Augen und das macht viel, viel, also ein viel, viel, viel befriedigenderes Gefühl wie jeglicher Lohn. Also das ist einfach was, was gigantisch ist.
Ich wohne in der Rosenstraße in Ravensburg und da ist mir vor einiger Zeit was aufgefallen, nämlich Raphael, ziemlich genau zwischen deinem Kaffee und zwischen dem Büro vom WIFO. Da hat sich ein neuer Raum aufgetan, wo, glaube ich, früher mal ein Klamottengeschäft drin war. Dann habt ihr beide, wenn ich das richtig weiß, während Covid da auch ein Schnelltestzentrum oder Testzentrum mal drinnen gehabt. Mhm. Da können wir vielleicht nachher auch nochmal drüber sprechen. Aber was ist denn jetzt gerade in diesem Raum da drin?
Die Stadtwerkstatt. Also das ist ein Konzept, das wir entwickelt haben. Und das ist eigentlich zeigt eben das Handwerk. Leute, da kannst du bestimmt auch noch was dazu sagen.
Ja, also die Idee war im Endeffekt, also ähnlich wie der Raphael vorher erzählt hat, die Handwerker, also wenn wir es im Laufe des Gesprächs erkannt haben, früher waren wir Handwerker alle in der Stadt. Wir hatten unten unsere Ladengeschäfte, oben haben wir gewohnt, präsent. Wir mussten da sein, wo die Leute wohnen, also wo die Ballungsgebiete waren, wo die Menschen gesiedelt sind, weil es gab ja keine Autos, also wir sind ja nicht mit Autos so viel unterwegs gewesen. Wir gehen jetzt mal drei Generationen vor. Das bedeutet, wir mussten mit dem Leiterwagen und mit so unserem Material zu den Leuten bringen. Also mussten wir da wohnen, wo die Leute sind. Jetzt kam die Entwicklung mit den Autos. Die Handwerker konnten nicht mehr in der Stadt sein, mussten ihre Betriebsstätten weiter außerhalb verlagern, haben also quasi die Stadt verlassen und wurden deswegen plötzlich, also einfach auch eine Wahrnehmung der Menschen, die Wichtigkeit von den Handwerkern war immer dieselbe. Nur, sobald die Handwerker so, sag ich mal, so dieses Präsenztableau verlassen haben und nach außen in die Dörfer oder wo die Betriebsstätten, dann hat man uns quasi so ein bisschen aus dem Leben, aus den Augen verloren. Klar, man braucht einen Handwerker, wenn man braucht, das ändert sich nicht. Aber früher waren wir in der Mitte des Lebens und deswegen kamen wir irgendwann auf die Idee, wir müssen auch wieder in die Stadt, wir möchten auch wieder präsent sein, eine Art Wertschöpfung, also Wertschätzung den Mitarbeitern gegenüber. Und so der Raphael mit dem Kaffee und mit seinem Showroom, muss man sagen, das ist ja eigentlich so die Grundidee. Ich war eigentlich mit der erste Handwerker, der in Ravensburg wieder gesagt hat, ich brauche ein Ladengeschäft, ich gehe da mit rein. Also wir reden von Ausbauhandwerk, klar, ein Bäcker und ein Schuhmacher sind auch Handwerker, aber da muss man natürlich auch ein bisschen unterscheiden. Und mit dieser Stadtwerkstatt haben wir 16 Handwerksbetriebe, das ist eine aus dem WIFO, die Verbindung der Handwerker, das ist ein Handwerk, wo Ravensburg nennt sich das. Wir sind eigentlich auch eine Vereinigung, wo gesagt haben, wir wollen fürs Image fürs Handwerk kämpfen, wir wollen es untereinander austauschen, wir wollen miteinander freundschaftlich mehr arbeiten und zu sagen, wie können wir Azubis gemeinsam ausbilden, wie können wir einfach uns so austauschen, dass wir alle besser werden und uns einfach auch ja, freundschaftlich viel besser verstehen und Probleme mal schnell lösen. Jetzt brauche ich ein Gerüst, rufe ich den an, dann kommt da ein Gerüst. Und das ist einfach so ein Vertrauensverhältnis, das brauchen wir im Bau. Und deswegen haben wir gesagt, wir brauchen ein gemeinsames Vereinsheim sozusagen. Und das ist die Stadtwerkstatt. Und dort sind wir präsent, dort können wir Veranstaltungen machen, dort können wir Teamworkshops machen, wir können uns treffen untereinander, wir können die Bevölkerung informieren über regenerative Energien, über nachhaltiges Bauen. Das ganz Geschickte an der Sache, an der Location ist, dass das Café vom Raphael, das Nero, angebunden ist direkt. Das heißt, wir brauchen nicht immer jemanden, der diesen Laden öffnet und da einfach drin sitzt und wartet, bis jemand kommt, sondern die Tür ist offen, man kann da reinlaufen. Wir organisieren dort Bastelstunden für Kinder, damit die langsam im frühen Alter schon ans Handwerk rangeführt werden. Mehrere Aktionen und die Stadt unterstützt uns da und die Stadt macht dort auch Ausstellungen für ihre Bauvorhaben, möchte die Bürger informieren. Also im Endeffekt eine Plattform für Bürger von Handwerkern über Entwicklungen, Projekte, die so in der Stadt vor sich gehen.
Und das in der unteren Breite, wo ja früher traditionell aus Handwerker eigentlich angesiedelt war, oder? Das war ja eigentlich auch der Bereich städtisch betrachtet.
Rosenstraße.
Das ist überhaupt der oberen Breite, genau. Ah, aber es ist die Unterstadt. Wir sagen, Unterstadt ist Handwerkerstadt. Aber
Unterstadt war schon der Handwerkerbereich.
Ja. Das war das Handwerkerviertel, ja, genau. Ja. Und es ist eben auch so diese Idee gewesen, wir waren als dieser Verbund Handwerk pro Ravensburg immer praktisch so klassisch auf der Haus-Plus-Messe mit einem Stand, so gemeinschaftlich. Und das war aber nie so, kam das so rüber, A, einmal, was sind wir? Und B, natürlich auch nochmal so, jetzt haben wir die Möglichkeit eben durch diese Räumlichkeiten wirklich zu sagen, wir machen gemeinsam Veranstaltungen, eine Azubi-Messe, wir machen eine Vortragsreihe oder auch mal ganz spezifisch bezogen zu sagen, okay, wir nehmen zum Beispiel jetzt mal alle Schreiner und machen praktisch schreinerinnungstechnisch sozusagen einen Workshop oder sowas. Also das heißt, das ist ganz, ganz vielseitig nutzbar, aber eben aber auch einmal in der Community, branchenspezifisch, branchenübergreifend oder aber auch natürlich nur für einen selber, wenn man zum Beispiel jetzt sagt, wir hatten jetzt Weihnachtsfeier zum Beispiel drin oder teambildende Maßnahme vom Betrieb aus, solche Geschichten und einfach da nochmal eine Räumlichkeit zu bieten, wo man sagt, man kommt aus seiner normalen Arbeitswelt raus, trifft sich da, macht da was, da entsteht auch ganz oft was Neues. Und diese Fläche, diese Spielfläche wollten wir halt gestalten. Und darum haben wir das auch sehr, sehr offen und sehr, sehr clean gelassen und eben praktisch nicht klassisch gesagt, ja, wir sind da jetzt irgendwie 12 Gewerke, wir machen da jetzt 12 kleine Kabinen, wo jeder so irgendwie seine Sachen, was er gut kann, macht, wie irgendwie so diese klassische Ausstellungsräume, die man kennt, sondern einfach was, wo viel offener ist und eine große Spielwiese, die man komplett bespielen kann, auch mit Themen, an die wir vielleicht jetzt noch gar nicht denken, sondern die sich einfach jetzt über die Zeit entwickeln.
Wie sind das, wenn ich jetzt eine andere Vereinigung bin, ein Unternehmen, Verein, was auch immer, kann ich da auch rein?
Ja, also es ist so geregelt, dass die vom Handwerk pro Ravensburg, die Betriebe haben praktisch am Anfang eine Möglichkeit, Termine zu blocken über ein gewisses Zeitfenster von, ich glaube, 2-3 Wochen. Mhm. Und da danach sozusagen kann jeder, der im Wirtschaftsforum ist in Ravensburg, auch Termine blocken gegen eine Gebühr. Und praktisch für die vom Handwerk pro Ravensburg sind die ersten 3, glaube ich, umsonst. Und für die restlichen zahlen wir genauso. Und jetzt ist eben eine Überlegung, je nachdem, wie gut die Belegung ist, ob man dann vielleicht praktisch nochmal für einen nächsten Step sozusagen auch noch öffnet. Für was es schon offen ist, sind für Vereinigungen, also städtische Geschichten, wenn man zum Beispiel sagt, Initiative Unterstadt trifft sich. Oder eben, ich sage jetzt mal, Bauausschreibung für Architektenwettbewerb Federburgstraße, dass die Öffentlichkeit informiert wird. Solche Sachen sind schon drin. Oder ich glaube auch die eine oder andere Fraktionssitzung war auch schon mal da drin. Weil auch klassisch gibt es ja so diesen klassischen Nebenraum, den es früher in der Wirtschaft gab. Den gibt es ja in diesem Sinne eigentlich immer weniger. Ja,
stimmt.
Ja. Und das ist aber auch was ich sage jetzt mal, so eine Stadt braucht. Weil halt irgendwie, ich sage jetzt mal gleich irgendwie, ein großer Raum ist halt kein Problem, aber halt was Kleineres, wo ich sage, mit 20, 30 Leuten, das ist gesucht.
Das hört sich alles sehr innovativ an und man merkt so richtig, dass ihr Bock habt auf dieses Thema Handwerk und das so in die Mitte zu tragen und dass ihr da dafür brennt. Was habt ihr eigentlich da für Visionen fürs Handwerk oder auch für die Stadt, für unsere Region? Also ihr seid ja verwurzelt auch tief, familiär bedingt, durch eure Historie, wie man es schon erfahren habt. Was sind denn so eure Visionen? Weil das hört sich ja noch an, ihr habt da irgendwas, was euch antreibt und habt da so eine Idee im Kopf und... Könnt ihr das mal beschreiben?
Ich glaube nicht, dass wir jetzt eine direkte Vision, Strategie haben oder sowas, sondern was uns antreibt, ist eigentlich, und es kommt aus dem Handwerk heraus, und das haben wir natürlich, wenn wir zwei uns unterhalten, der Raphael und ich, potenziert sich das immer ein bisschen raus, dass es uns eigentlich darum geht, Menschen zusammenzubringen und mit denen gemeinsam was zu erschaffen, weil das ist eigentlich der Kernbegriff vom Handwerk. Ne? Also wir versuchen, also auch gerade wir in unserer Position als Inhaber, müssen natürlich versuchen, die Menschen mit den richtigen Qualitäten so einzusetzen in einem Projekt, mit anderen Unternehmen aber auch, ne? Also viel Abstimmung im Projekt, da muss der Elektriker sich mit dem Schreiner abklären und dann kommt der Maurer noch dazu. Also wir müssen sehr, sehr, sehr viele unterschiedliche Menschen zusammen koordinieren und abstimmen. Und das ist eigentlich die große Freude dran. Menschen müssen zusammen und heute mehr denn je Das sehen wir auch bei sämtlichen Entwicklungen, auch nach Corona, dass das so ein bisschen verloren gegangen ist. Und ich glaube, wir Menschen haben schon die Verantwortung und wir Bürger immer daran zu arbeiten, auch nach dem demokratischen Verständnis, dass wir die Plattform geben, dass Menschen sich einbringen können und dass wir gemeinsam was erreichen, dass wir alles keine Einzelgänger sind. Der Mensch ist nun mal von seiner Natur kein Einzelgänger. Und das ist so, glaube ich, so dieser, eigentlich ist so dieses ursprünglichste menschliche Handeln, was man einmal verstanden haben muss. Und das verfolgen wir schon ziemlich konsequent. Also das haben wir mit unseren Corona-Teststationen so gemacht. Wir haben das, das ist das Thema mit Handwerk Pro Ravensburg in der Stadtwerkstatt. Wir haben mit einer anderen Vereinigung, mit Roundtable, diese Ukraine-Hilfe damals sehr, sehr professionell hochgezogen. Und es ging aber immer darum, dass andere Player, andere Gruppierungen, die halt für dieses Projekt geeignet sind, gemeinsam zusammenarbeiten, um was Großes zu entstehen. Und bei der Stadtwerkstatt ist es jetzt nur, da haben wir diesen Raum, damit was entstehen kann. Völlig egal, welche Vereinigungen da jetzt drin arbeiten und an was, aber am Schluss für die Stadt und für die Entwicklung. Und das Handwerk ist natürlich der Inbegriff von der Entwicklung, weil ohne einen Handwerker kannst du keine Fernwärme bauen, du kannst keine PV-Anlage machen, du kannst kein Haus bauen, du kannst dich nicht entwickeln, du kannst nicht warten. Wir sind ja sowas wie die Ärzte für Gebäude. Also das Gesundheitswesen der Gebäude sind wir. So muss man sagen.
Warum gibt es dann keine Gebäudegesundheitsversicherung?
Das gibt's, das nennt sich Wartungsvertrag bei dem Heizen, okay. Handwerker.
Raphael, kannst du da was dazulegen noch zu der Vision? Teilst, oder hast du dann also bestimmte Aspekte, die dir noch wichtig sind?
Ja, also ich denke, was uns zwei immer auszeichnet, dass wir eigentlich mal meistens wenn wir zusammenkommen und der eine Idee hat uns dem anderen erzählt, dass da nicht gebremst wird oder auch gar nicht am Anfang gesagt wird, ja, das geht nicht oder da kann man das, oh, die Bedenken gibt es oder so, sondern dass wir eigentlich da immer erstmal der eine pusht den anderen und dann wird nochmal was draufgelegt und nochmal und erstmal einfach ja, sich bestärkt in dem ganzen Thema und dann erstmal geguckt, okay, jetzt haben wir eine mega Idee, jetzt haben wir das ganz hochgepusht, was können wir davon umsetzen, anstatt praktisch von vornherein gleich zu sagen, oh, da gibt es das und da könnte die bedenken oder das. Weil das Problem ist halt, wenn man immer so, wenn man da nicht positiv an was rangeht, dann kann gar nichts Neues entstehen. Und ich denke, das ist auch das, was wir alle brauchen, diesen Spirit, wir machen mal. Lasst uns mal loslegen, lasst uns mal ein Feuer entzünden, lasst uns mal Gas geben, anstatt immer zu sagen, oh, da könnte, sondern nein, mal auch spinnen und dann kann auch sowas wie eine Stadtwerkstatt rauskommen, da kann ein Sushi-Laden rauskommen.
Wenn du das schon so sagst, so Neues entstehen lassen und du beschreibst es sehr, sehr positiv, was wären so dein Kerntipp an Leute, die vielleicht öfter damit konfrontiert sind, dass dann Neinsager, Bedenkenträger also sind, wie gehe ich denn das am besten an eigentlich, um in diesen Modus zu kommen, den du gerade so beschrieben hast?
Naja, also da denke ich immer zurück an vor 15 Jahren oder sowas, als ich praktisch angefangen habe oder vor 10 Jahren, als ich meine Produktion in Bad Saulgau aufgebaut habe und da haben alle gesagt, ich will eine Produktion, eine Schreinerei kaufen und die aufmachen. Und jeder hat gesagt, Raphael, du spinnst, das kannst du nicht machen und kostet einen Haufen Geld und du hast gar keins und funktioniert nicht. Und ich habe mir gesagt, ja, was ist denn das Schlimmste, was mir passieren kann? Und ich meine, jetzt ist das Tolle, wir leben in einem Land, das muss man wirklich einfach so sagen, was wirklich, wirklich schlimm ist, kann mir hier ja gar nicht passieren. Das heißt, eigentlich kann ich extrem groß ins Risiko gehen und kann extrem sagen, jawohl, ich probiere, weil es hier ein Netz gibt, das mich irgendwo ein Stück weit auffängt. Und wenn ich einfach ein bisschen arbeiten will und fleißig bin und clevere Ideen habe, dann kann ich hier immer was machen. Es kann nie irgendwie nichts werden. Also das ist ja dieses Tolle. Ich muss ja nicht die Angst haben, dass ich morgen auf der Straße sitze und irgendwie verhungere. Also kann ich ja einfach mutig sein und sagen, okay, ich gebe Gas.
Und dann kann richtig gutes Zeugs dabei rauskommen.
Genau.
Richtig gutes Zeug. Ja. Ja. Florian, bei diesem Gedanken, ich komme in den positiven Arbeitsmodus. Was hast du da so für Tipps für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer?
Positiven Arbeitsmodus. Also die meisten Ideen und den meisten Spirit, das ist bei jedem anders, aber das passiert dann, wenn man freien Kopf hat und eigentlich in seinem Anführungszeichen Privatmodus ist. Also wir haben, glaube ich, noch nie uns irgendwie zu einem Arbeitstreffen getroffen, egal bei welchem Prozess, und gesagt, jetzt setzen wir uns mal hin und haben einen Flipchart und jetzt rechnen wir uns das mal aus. Sondern der Antrieb ist immer, wie sich ein Mensch fühlt, wie ich mich gerade fühle und wie das zu meinem Leben momentan passt. Also nicht, wir müssen ein bisschen weggehen von dem, wir machen Business und um 17 Uhr sind wir Privatpersonen. Wir müssen eigentlich akzeptieren, dass wir Menschen sind mit einem Charakter, mit Möglichkeiten. Und das sind wir aber 24 Stunden, das sind wir immer. Wir müssen immer der gleiche. Also wir müssen uns eigentlich treu bleiben. Das ist schon mal das Wichtigste. Und das ist so ein Grund, warum ich glaube, dass im Endeffekt in einem vertrauten Umfeld, also wenn ich jetzt mit dem Raphael abends da sitze und einen Wein trinke und wir sind eigentlich privat da, dann sind wir da nicht privat, dann haben wir eigentlich dort unsere besten, intensivsten Diskussionen, auch wo wir ein Unternehmen zusammengeführt haben, nebenher. Das lief dann halt so ab. Und ich glaube, dass dieses Steife uns eher alle behindert, weil so dieses Steife, diese Arbeitswelt, wir kennen das aus, die ist halt in Deutschland auch so groß geworden, nach einer Nachkriegszeit und gerade auch in den 70er, 80er, 90er Jahren, da wurde die Regel Remors und das ist dein Arbeitsplatz und wir machen jetzt Business und da musst du dich so und so verhalten, da musst du das anziehen, da musst du, das darfst du nicht sagen und das behindert alles. Und das macht den Leuten auch, also das merke ich auch in einer Organisation, in einem Betrieb, auch Mitarbeiter, die arbeiten viel motivierter, viel effektiver, wenn man einfach Freiheiten hat und wenn man akzeptiert, dass Menschen so sind, wie sie sind und ich denen nicht aufdränge, dass sie anders sein sollen, dass sie sich jetzt so verhalten müssen, mehr oder weniger. Weil der Mensch macht das ja nicht mit Absicht, sondern, also das ist schon so sehr viel Psychologie dabei. Und wenn ich jetzt da einen Tipp geben will, wie man positiv durchs Leben kommt, dann einfach akzeptieren, dass man nicht zwei Rollen hat. Also man ist kein Angestellter von 7 bis um 17 Uhr und danach bin ich Familienvater, sondern ich bin auch mittags um 11 Familienvater oder morgens um 11 Familienvater und ich muss irgendwie gucken, dass ich einen geraden Durchschnitt durch mein Leben kriege. Und dann können jederzeit auch Ideen passieren und Antrieb und da muss man sich einbringen. Und
dann sind wir aber dann an dem Punkt, wo praktisch Beruf keine Arbeit ist, sondern einfach Berufung. Also in dem Moment, wo das eben miteinander verschmelzt und ich sage, eben um 17 Uhr hört nicht mein Beruf auf und dann fängt die Freizeit an, sondern in dem Moment, wo mein Beruf mir einfach Spaß macht, weil es meine Berufung ist, in dem Moment verschmilzt es miteinander und dann habe ich auch gar keinen Stress. Und das ist auch gar nicht schlimm, ob ich irgendwie 7 Stunden am Tag oder 8 Stunden am Tag arbeite, sondern ich komme da in den Flow rein. Und das ist ganz interessant. Ich habe mit einem Softwareentwickler gesprochen und der hat mich gefragt, so was ich praktisch dafür tue, um in einen gewissen Flow zu kommen. Hat mir dann erklärt, was dieser Flow und ganz viele Begriffe und Zeug. Und interessanterweise, er hat dann gemeint, das ist so, wenn man ein Computerspiel spielt und die Zeit völlig vergisst, dann sage ich, ja, das passiert mir ständig und meistens passiert es mir, wenn ich in der Werkstatt bin und dann irgendwas dran bin an einem Projekt und das mache, weil genau dann ist der Moment, wo du wieder auf die Uhr guckst und denkst, wow, es sind schon irgendwie 4 Stunden vorbei und die Zeit war völlig weg, du warst einfach in deinem Ding, hast dein Ding gemacht und dann dachte ich, eigentlich super cool, weil das, was der sich irgendwie über Coaches und was weiß ich probiert irgendwo freizuschaufeln, das erlebe ich in der Werkstatt gefühlt jeden Tag.
Das hört sich toll an, ja. Und gleichzeitig aber denke ich mir, naja, das erfordert von euch als Unternehmer, als Inhaber natürlich auch ein Vertrauen. Dann, wenn ich das dann jetzt wieder durchdenke, für den Mensch, der dann arbeitet, wenn ich das akzeptiere, dann kann es ja auch heißen, jetzt bei mir kleine Kinder, oh, ich muss zum Kinderarzt. Mein Kind ist krank, whatever. Also das kann ja dann auch zu Konflikten führen und dann ist die Baustelle jetzt doch nicht so schnell gemacht oder derjenige war dann nicht so produktiv oder whatever. Also wir haben da ja auch, also das ist immer so die Frage, in welcher Perspektive ich dann bin. Also das heißt, so ist das Vertrauen von eurer Seite her, aber auch, ich brauche auch Arbeitnehmer, die das mitgehen können, also die von dem Mindset her auch mitgehen können dann. Seht ihr das? Sind da Herausforderungen? Oder also wie seht ihr das jetzt grundsätzlich so auch mit der Mitarbeiterschaft? Kann ich da mitgehen? Und was sind denn da so die Herausforderungen oder auch die Visionen für euch in Bezug auf Personal, was man da braucht? Oder?
Ich glaube, ganz deutlich, dass wir immer uns Führungsmodelle überlegen und auch die Literatur gibt verschiedenste Führungsmodelle und wir stellen eigentlich fest, ein Führungsmodell ändert sich immer von Generation zu Generation. Also was früher autoritär war und dann kamen Reglements dazu und das ist natürlich auch branchenunterschiedlich, aber was wir nicht daran bedenken ist, dass wir immer nur die Vergangenheit abblenden. Das heißt, Modelle und Tipps, wie man zu führen hat, zeigt immer nur die Erfahrung aus der Vergangenheit. Was aber passiert ist, dass die Gesellschaft sich ständig anpasst, ständig neue Bedürfnisse hat und deswegen natürlich auch einen ganz, ganz speziellen, schnellen Umgang passiert. Das ist genau das, was passiert, wenn alle heute immer über die nächste Generation schimpfen. Das war vor 5 Generationen vorher auch genau das Gleiche. Man schimpft dann immer über die Jugendlichen, ja, die sind ja nicht so wie später, anstatt man einfach akzeptiert, dass sich die Gesellschaft verändert, dass sich die Ansprüche verändern und dass ja niemand was dafür kann, dass sich das jetzt so verändert hat, sondern dass der normale Lauf der Dinge ist. Ne? Also wenn dann jemand was dafür kann, dann die Vorgeneration, weil die hat im Endeffekt die andere die Möglichkeiten gegeben, die Handys erfunden und dann dürfen wir uns jetzt nicht beschweren, dass sie am Smartphone hängen. Also blödes Beispiel. Und jetzt zurück zum Führungsmodell und das muss sich anpassen, ohne dass ich weiß, ob mein Führungsmodell aktuell überhaupt passt. Das muss ich selber entscheiden, weil das ist auch immer ein Sozialprojekt quasi. Ich muss immer überlegen, wie reagieren die Menschen, was brauchen die? Und ich kann nicht irgendwas kopieren. Und deswegen, ich habe festgestellt, dass es erstmal eine extrem lange Zeit braucht, um eine neue Identität, Philosophie in eine Firma reinzubringen, was Führung angeht, weil die Leute erstmal Angst haben und erstmal kritisieren sie, die Alten so, das war früher anders und besser. Aber wenn man das konsequent macht, am Schluss führt es zu einer genau zur gleichen, wenn nicht zu einer höheren Effektivität wie früher. Und dann hat man Vertrauen gegenüber. Dann sagt der Mitarbeiter, sorry, mein Kind ist krank, ich muss zum Ding. Ja, natürlich, fahr und kümmere dich kurz um deine Familie. Das ist ja eigentlich selbstverständlich. Ich kann ja nicht Menschlichkeit fordern von allen und denken, wenn wir alle zusammenarbeiten, dann wird was Großes draus, aber das selber nicht vorleben. Das bedeutet, ich kann da gar nicht Nein sagen, weil das schon mal eine innere Überzeugung ist, zu sagen, ha nein, es gibt wichtigere Sachen im Leben, wie jetzt im Endeffekt heute die 2 Stunden Baustelle, geh und kümmere dich um deine Familie und am nächsten Tag bist halt mal wieder da und bist halt wieder 2 Stunden und ich gehe auch mal, wenn ich was brauche und das ist einfach normal. Ich
meine, das ist dieses Thema digitale Transformation oder generell sagt man, wir haben eine Zeitenwende gesellschaftlich, wir befinden uns Transformationsprozesse in vielfältiger Weise. Ja. Aber ich glaube auch das Thema Digitalität schafft ja auch was. Das heißt, es geht auch um einen Kulturwandel dann in dem Fall, was du jetzt gerade so beschrieben hast. Und du bist auf deine Erfahrungen und sagen, ja, das braucht Zeit, bis es drin ist, aber es kommt was, kommt was Gutes da dabei raus.
Vielleicht ein Beispiel noch, Homeoffice, digital, in vielen Branchen steht das jetzt zur Verfügung und schicken die Leute ins Homeoffice und die einen sagen, das klappt, die einen sagen, das klappt nicht. Ja gut, das ist jetzt überhaupt keine Option für uns Handwerker, weil wir halt im Homeoffice nun mal halt, was weiß ich, kein Kabel verlegen können und keine Wand verputzen, das geht halt nicht. Aber deswegen brauchen wir andere Methoden, die Bedürfnisse der Menschen anders befriedigen. Und das Bedürfnis des Menschen ist nicht, ich will daheim sein und Homeoffice machen. Das Bedürfnis des Menschen ist, ich will mein privates Leben im Einklang mit meinem beruflichen haben. Das ist der Schrei, was alle machen. Das ist auch, die Leute wollen keine 4-Tages-Woche, sondern die Leute wollen, dass ihr Privatleben wertgeschätzt wird und sie das unter einen Hut bringen und das Berufliche trotzdem auch. Und das ist dieses Spannungsfeld, das macht die Leute psychisch auch fertig, weil es heute nicht mehr so einfach, weil wir natürlich tatsächlich immer mehr Kosten haben, auf der anderen Seite immer mehr Ansprüche und das sich nicht in deinem Lohn momentan also widerspiegelt, weil der Staat natürlich auch immer viel mehr Abgaben hat. Das heißt, wir zahlen in den Gemeinschaftspott ein, alle zusammen. So ist es einfach. Und von dem Gemeinschaftspott bezahlen wir Dinge, die wie Hallenbad, Schwimmbad, Straßen, Schulen und so weiter, Gesundheitssystem. Und für uns alle ist es natürlich besser, wenn da mehr eingezahlt wird und das kriegen wir aber nur hin, wenn wir tatsächlich mehr produktiver arbeiten. Und wie kriege ich das hin? Das ist die große Frage. Und das kriege ich nicht hin, indem ich sage, ihr müsst so und so viele Stunden arbeiten und dann ist man halt mehr krank. Also man muss gucken, dass die Leute aus Eigenmotivation, indem sie auch gewisse Freiheiten haben, das verstehen, dass wir Menschen sind und dass wir zusammenarbeiten und dass wir auch flexible Modelle einpacken können, aber dieses Mindset muss her und das hat natürlich nicht jeder. Es gibt natürlich Leute, die nutzen es aus, es gibt Leute, die nutzen es negativ aus, das heißt, die haben zu, aus meiner Sicht zu einen hohen Einsatz für die Firma und da bleibt zu viel Privatleben auf der Strecke, sodass ich sagen muss, hey Leute, bitte geht mehr zu euren Familien, macht mal ruhig, arbeitet mal nicht das ganze Wochenende durch. Genauso eine Aufgabe, weil am Schluss muss es irgendwie eine Balance sein. Am Schluss sind es Menschen und jeder ist unterschiedlich und wir müssen irgendwie eine Wertschöpfung erreichen und die machen wir halt nicht durch die harte Hand, sondern eher durch das, ja, durch normale Menschlichkeit.
Ja, also ich sehe das auch, also ich habe ein sehr, sehr junges Team und ich sehe das zum Beispiel, man muss einfach ganz, ganz viel Kommunikation mit reinbringen, weil, schönes Beispiel, seit 10 Jahren oder sowas habe ich, glaube ich, noch nie einen Urlaubsantrag nicht genehmigt. Also das heißt, egal mit was die kommen und sagen, ah, ich würde da gern weg und da und der andere hier und auch vielleicht auch 3 Wochen oder sonst irgendwas. Ich sage immer, wir finden für alles eine Lösung. Man muss praktisch nur das vernünftig miteinander kommunizieren und genauso wie praktisch die Mitarbeiter sagen, du guck mal, ich würde gern dort in Urlaub, weil meine Kumpels da irgendwie auch gehen und wir würden gern alle zusammen gehen. Gleichzeitig muss aber auch ich sagen, du guck mal, das und das Projekt sollten wir irgendwie davor noch fertig haben. Wie können wir da damit umgehen? Und dann kommt auch ganz, ganz oft von den Mitarbeitern selber ein Lösungsansatz und ein Lösungsvorschlag, wo die dann sagen, ja du, komm, dann lass uns doch die Woche davor nochmal richtig ranklotzen, nochmal ein paar Überstunden machen und danach gehen wir dann alle in Urlaub. Also einfach dieser Austausch, wirklich, dass jeder sagt, okay, um was geht's, was können wir machen, wie können wir es machen. Also ich stelle da immer fest, die Jugend ist gar nicht so, dass die sagen, wir wollen nur Freizeit, sondern die sind genauso begeisterbar und im Gegenteil auch, ich habe das Gefühl, wenn die arbeiten, arbeiten die brutal gut. Man muss einfach nur das mit ihnen anders kommunizieren. Und dann funktioniert das extrem gut. Also wenn ich denke, wie oft die von sich aus länger da bleiben, um was fertig zu machen. Oder ich habe einen in der Firma, der engagiert sich in der Politik. Ich habe mit dem einmal ausgemacht, er kann zu sämtlichen Sitzungen gehen, wie er will. Und der bleibt dann da mal länger, dann geht er da mal früher zur Sitzung. Das funktioniert, ohne dass wir miteinander reden. Und ich habe nicht das Gefühl, dass er das irgendwie ausnutzt und er hat nicht das Gefühl, dass ich das irgendwie ausnutze. Und das, obwohl wir da noch nie wirklich so gesagt haben, genau nur so und also das geht.
Ja, oder wenn bei mir Leute in der Feuerwehr sind, dann fragen die mich, darf ich während der Betrieb, wenn der Piepser zur Feuerwehr gehen? Ja, da sage ich, was wäre ich für ein Mensch, wenn ich dir verbieten würde, andere Menschen zu retten während. Also das ist ja für mich jetzt selbstverständlich, aber das sind so, oder es kommt ein Mitarbeiter und sagt, du, ich gehe auf ein Wochenende, ich brauche 2 Tage Urlaub, ich gehe auf ein Festival. Da könnte ich jetzt sagen, ja, gehe ich auf ein Festival und gucke, aber ja, dass der Montag wieder fit bist und so, und dann denkt der, ja, der Chef, das Arschloch, könnte mir das Festival nicht. Nee, ich sag, cool, geh auf ein Festival, warum nimmst du denn keinen Bauwagen von uns mit und baust dir da was auf? Das kostet mich nichts, aber tatsächlich ist das so auf Augenhöhe. Ne? Der Mitarbeiter, der macht sein Ding und der hat sein Hobby und das liegt mir nicht, das zu bewerten. Also ich darf nicht so bewerten, ja, was die machen, sondern ich muss eigentlich unterstützen.
Und lieber ist er das Festival praktisch weg und ist am Montag, weil ich habe das genau das gleiche, Thema. Und das Schöne ist ja dann wirklich, die denken ja dann mit und sagen, okay, wir wissen, wir kommen am Montag zerstört und dann ist einfach besser, wenn wir erst am Mittwoch arbeiten. Und ist doch, auch für meinen Betrieb ist es doch viel besser, wenn der ab Mittwoch produktiv und wieder mit dem Kopf bei der Arbeit, weil Handwerk ist ja oftmals gefährlich, wie wenn der am Montag noch halb verkatert und halb verschlafen. Also
das ist ja eigentlich. Wenn er saufen geht, kann er schaffen.
Ja, aber das ist eigentlich im unternehmerisch gedacht. Also der Mitarbeiter hat ja eigentlich unternehmerisch verantwortungsvoll gehandelt, wenn er sagt, hör zu, ich bin von Freitag bis Sonntag auf dem Festival, der Montag will ich noch zum Runterkommen und den Dienstag und dann komme ich praktisch wieder fit in die Firma. Das ist ja Fun, das zeigt ja Verantwortung. Ja.
Das heißt, ich merke, ihr macht euch Gedanken über Mitarbeiterführung ganz aktiv, also die passiert jetzt nicht einfach so. Ne, ihr stellt euch da aktiv drauf ein, weil wahrscheinlich auch einfach Mitarbeiten, das haben wir vorhin auch schon so ein bisschen rausgearbeitet, ein total relevanter Punkt im Handwerk sind, an und für sich. Wir haben es schon mal ganz kurz gestreift, so in der Vergangenheit. Würde ich gerne nochmal drauf zurückkommen, weil mich interessiert das und bei uns im Podcast richtig gutes Zeug geht es ja um richtig gutes Zeug. Jetzt war aber diese ganze Corona-Sache irgendwie nicht so richtig gutes Zeug. Aber ihr seid da ziemlich aktiv geworden und wart auch in der Stadtgesellschaft sehr, sehr sichtbar. Was habt ihr da gemacht und Vor allem, warum habt ihr das gemacht?
Ja, genau das gleiche Thema. Also wir hatten da nie, das ist ja heute in Retroperspektive wird einem immer vorgeworfen, man macht da aus einer Krise Geld. So, das ist ja das erste Mal, dass du bist ja heute als Teststellenbetreiber, bist du so der, ich weiß nicht, so im Endeffekt derjenige, der seine Seele verkauft hat. So wird es fast verkauft. Bei uns war das aber anders. Wir haben uns damals zusammengesessen. Das war in der Zeit, wo man die Bilder aus Bergamo gesehen hat, wo sich in New York die Leichen gestapelt hat, wo man plötzlich seine Großeltern nicht mehr sehen konnte, wo wir alle Angst hatten um unsere Familie, wo man alles aber evakuiert hat, zugemacht, und es gab zu dieser Zeit noch keine Testmöglichkeit. Also auch technisch nicht. Und wir haben uns dann zufällig über Gespräche mit jemandem, der China gearbeitet hat, der hat gesagt, es gibt so diese Tests, dann haben wir die mal herbringen lassen, haben das ausgetestet, dann sind wir zum Landratsamt und haben gesagt, wisst ihr was, man kann diesen Virus testen vorher. Also da gab es noch keine Testverordnung oder bundesweit hat da jemand drüber geredet. Wir haben ein Konzept hingelegt, haben uns mit dem Verantwortlichen vom Gesundheitsamt getroffen und mit dem Landrat. Und dann haben die gesagt, ja gut, wissen wir jetzt auch nicht, Corona-Teststation, was gibt's denn da für Reglements? Es war ein Piratenmarkt, weil es gab keine Zertifizierungen, niemand wusste, es gab ja keine Teststellen, es gab ja nichts. Dann haben wir gesagt, doch, wir wollen das machen und wir wollen das für Gewerbetreibende machen, weil wir sind in einem Grenzgebiet und unsere Mitarbeiter mussten tatsächlich nach Österreich auf die Baustelle. Und wir hatten eine gemeinsame Baustelle dort. Er hat Schreinerei gemacht, wir haben Sanitär gemacht. Und jetzt mussten die in die Arztpraxis jeden Tag.
Und in die Apotheke und mussten da praktisch warten. Also wenn du ins Ausland, innerdeutsch brauchst du keinen Test für nichts. Ja. Das gab es noch gar nicht. Aber wenn du ins Ausland wolltest, musstest du praktisch zur Apotheke oder zum Arzt und musstest da praktisch einen Test machen und musstest aber 15 Minuten warten oder 20 Minuten, bis das Ergebnis da war.
Und zwar 30 Euro musstest du damals bezahlen, genau, für einen Test.
Und jetzt muss man sich vorstellen,
Pro Tag.
Pro Mitarbeiter. Und da waren alle LKW-Fahrer, die quasi über die Grenze fahren wollten, saßen in der Arztpraxis.
Plus, dass die alle praktisch erst zu der Arztpraxis fahren müssen, dort warten und dann wieder wegfahren.
Ja, und wenn ich aber jetzt ja wirklich was hab, dann ist ja diese Arztpraxis, die war dann ja total blockiert von irgendwelchen Truckern.
Richtig. Exakt, und das war unsere Angelegenheit. Wir haben gesagt, das kann nicht sein, hier kommt ein riesen Gesundheitsproblem auf uns zu. Die Arztpraxen werden überlastet sein, wir brauchen mehr denn je alle unsere Ärzte. Also müssen wir eine Firewall quasi um dieses System bauen. Also wir müssen quasi die Arztpraxen schützen und können nicht zugucken, dass die jetzt diese ganzen Testungen machen, die es noch nicht gab. Also haben wir ein Konzept gemacht, haben unsere Software geschrieben, haben Tests eingekauft und so weiter und haben dann das Landratsamt hat gut mitgemacht, gesagt, komm, das dürft ihr machen. Und dann sind wir in die Kirche. Unsere erste Teststation war die Jodokskirche, genau, weil die Kirchen, haben wir gesagt, du, die haben großen Infektionsraum, hohe Decken, perfekt, und wenn sie Notlagen, das war damals schon, das war ja so eine Endzeitstimmung. Mhm. Wir haben gesagt, in Notlagen sind die Kirchen immer da gewesen. Also haben wir da eine Teststation aufgemacht, haben die Leute geschult, haben die Johanniter mit ins Boot geholt, haben die Malteser mit rein, das Deutsche Rote Kreuz, also die, wo sich damit auskannten, und haben gesagt, wir müssen halt die Kosten von diesen Tests beim Einkauf, das war damals 15 Euro, die müssen wir verlangen. In dem Moment, einen Tag vor der Eröffnung unserer ersten Teststation, also es war ja 2 Monate vorbereitet, kam plötzlich der Bund mit einer Testverordnung. Also das heißt, wir wurden da reingeworfen und dann hatte der die Kosten übernommen. Das heißt, der Staat hat übernommen, was wir bezahlt bekommen, wie wir es abrechnen. Plötzlich, jetzt waren wir da drin in diesem Modus, was wir eigentlich als normales Unternehmen aufgebaut haben, nur für den Zweck, dass natürlich auch Angehörige wieder ihre Angehörigen besuchen können. Das hat super geklappt, ja. Und dann wurde das plötzlich immer größer. Und wir waren natürlich die Ersten und dann war es natürlich so, dass die Mitarbeiter, die Gastro war zu, die ganzen Studenten hatten keine Jobs, Gastronomie auch nicht. Also haben wir die alle mit eingebunden. Wir haben die Gastronomen haben für uns getestet, die Mitarbeiter haben wir eingestellt, wir haben Personalleiter eingestellt. Das ging halt ratzfatz, weil wir da schon auch Freude dran hatten.
Ja, da habt ihr hochskaliert von 0 auf
500 Mitarbeiter.
Innerhalb von einem halben Jahr, oder?
Von 2 Monaten.
Wahnsinn.
Ja, also sagen wir mal, die Grundidee da dazu, und das ist ja eigentlich auch das, was es dann nachher so erfolgreich gemacht hat, was auch praktisch deutschlandweit überall kopiert worden ist. Zu der Zeit, als wir es angefangen haben, und da sieht man wieder den Bezug zum Handwerk, da war wieder das, die Idee, okay, letzten Endes, ich gehe in die Arztpraxis oder zum Apotheker, der macht sozusagen einen Abstrich und dann ist die Frage, warum warte ich da? Warum warte ich da mit nochmal jede Menge anderen zusammen, wenn die 2 Leute sowieso ja im Auto sitzen und nach Österreich fahren? Und da ist diese Idee geboren zu sagen, na klar, die könnten doch, eigentlich das Ergebnis würde ja reichen, wenn die das zugeschickt bekommen.
Per SMS. Ja. Total future-mäßig.
Ja, also wenn man das jetzt im Rückblick anguckt, klar, es war dann irgendwann klar, gab's Apps, da gab's praktisch. Das war ja dann, aber zu diesem Zeitpunkt war praktisch wirklich, also wenn man da anguckt, das Einzige zum Testen, wo es dann ein bisschen größer aufgezogen waren, das wir auch dann recht schnell übernommen und praktisch effizienter gemacht haben, war das Thema in der Eissporthalle, wo ja wirklich irgendwie, du bist reingekommen an die erste Station, hast irgendwie ein Formular ausgefüllt, bist dann weiter, hast praktisch den Abstrich gemacht, bist dann weiter, hast gewartet, bist dann nochmal weiter, hast dein Ergebnis gekriegt und dann bist du raus. Und eigentlich war für uns klar, wir müssen diesen Prozess so weit auseinandernehmen, dass wir nur noch das reine Testen, also wirklich nur den Abstrich, der praktisch ja gemacht werden muss, dafür muss sozusagen Kontakt passieren. Und alles andere müssen wir irgendwie kontaktlos lösen. Und dadurch ist es praktisch entstanden, weil wir haben ja damals dann auch im Prinzip diese Software, mit der wir praktisch gearbeitet haben, die haben wir ja entwickeln lassen, die gab es ja vorher noch nicht. Später gab es dann fixfertige, da haben sich dann irgendwelche große Firmen rangemacht, wo da dementsprechende Software und Zeug, das hatten wir ja alles am Anfang nicht zur Verfügung. Wir haben dann unsere einfach weiter genutzt. Das war ja alles sehr, sehr, ich nenne es jetzt mal hemdsärmlich, weil das ja wirklich entstanden ist aus der Schnelle, als es noch gar keine Testverordnung gab.
Mhm. Und das war nochmal interessant zu sagen, also die Firma hieß ja gemeinsam Neue Wege und das war auch das Konzept, wo wir vorher angefangen haben. Wir haben tatsächlich alles erste Mal in der ganzen Region alle Hilfsdienste an einen Tisch gekriegt. Also Malteser, Deutsche Rotes Kreuz. Wir haben sogar hingekriegt, dass die Stadt Weingarten und die Stadt Ravensburg zusammen war und die evangelische und die katholische Kirche. Also alle, die eigentlich konträr waren, waren in dieser Krise mit dem Logo unter unserem Decknamen, weil einer muss halt organisieren, unsere Partner. Und nur so hat es geklappt. Und am Schluss ging es nicht ums Monetäre. Und wir konnten es ja auch nicht beeinflussen. Am Schluss hat der Staat gesagt, ihr kriegt so und so viel. Wir haben es aber, sage ich mal, man sieht deutlich, dass wir das nicht monetär gemacht haben, weil wir haben sehr viel Eigenleistung übernommen. Zum Beispiel, jetzt teste ich dich. Ich musste dich ja am Anfang, das erste halbe Jahr, habe ich jeden Positiven persönlich angerufen und den beraten. Da waren Schwangere dabei, die haben gesagt, scheiße, ich habe morgen einen Bindungstermin, was mache ich jetzt? Das Krankenhaus sagt einfach, nö, wenn du Corona hast, nehme ich dich nicht. Da musst du Lösungen. Oder alte Leute, Alleinstehende in der Wohnung, die hatten Corona, ja, wer bringt denen jetzt das Essen? Wir haben dann die Johanniter angerufen oder sind selber hingefahren. Also wir haben denen wirklich geholfen und am Anfang war das schon brutal, weil ich habe die getestet, ich habe die positiv angerufen, gemeldet. 4 Tage später waren die wirklich in der Todesanzeige. Also das hat sich ja dann durch die Impfungen, durch die Dinge, aber am Anfang war das eine andere Nummer. Oder es gab Leute, die eine Krankheit hatten, die bettlägerig waren, die konnten natürlich nicht zum Testen zu uns kommen. Wir dürfen aber nur dort, also laut Testverordnung nur da testen, wo wir offiziell gemeldet sind. Ja, aber wie teste ich jetzt diesen armen, kranken Mann, der daheim liegt? Also sind wir da hingefahren. Ja klar, wir haben es einfach gemacht. Und nicht, weil wir da jetzt Geld verdient haben sondern weil wir einfach sagen, wir mussten helfen. Mhm. Und so haben wir am Schluss allein 20 Personen nur im Meldewesen gehabt. Also nur Leute, die den ganzen Tag Positive hinterher telefoniert haben, die Ketten kontrolliert haben. Das hätte eigentlich der Staat machen müssen, aber der konnte es ja nicht. Der war überfordert und deswegen haben wir das hier gemacht. Am Schluss war es natürlich gut, die Kneipen konnten früher aufmachen, wir hatten eine Infrastruktur und man muss auch sagen, wir waren ja nicht im Lockdown, wir waren als Handwerker die Einzigen, die eigentlich gearbeitet haben. Also unsere Betriebe liefen ganz normal weiter und ganz klar. Und trotzdem haben wir es halt durchgezogen, aber das war wirklich nur aus Grund von, ja, wir wollen jetzt zusammen alle zusammen an den Tisch holen und helfen. Gott sei Dank war das vorbei nach 2-3 Jahren, weil irgendwann wir haben umgekippt.
Als es dann vorbei war, wenn ihr jetzt auch auf diese Zeit zurückblickt, was bleibt denn da für euch? Was habt ihr da Positives draus mitgenommen? Was habt ihr da Positives gelernt aus dieser Zeit?
Also was ich zum Beispiel sehr, sehr positiv fand, jetzt gerade im Blick auf gemeinsam neue Wege, war das, wie unkompliziert man eigentlich ein Unternehmen wachsen lassen kann. Also obwohl wir jetzt ja wirklich wechselnde Vorgaben, ich sage jetzt mal von staatlicher Seite, aber auch Gesundheitsamt, medizinischer Seite, ständig wechselnde Verordnungen, extrem viel verschiedene Mitarbeiter, keine Hierarchie, keine Struktur, nichts gewachsen ist, nicht irgendwie Mitarbeiter, wo man sagt, okay, kann ich mich 100% verlassen, weil er seit 10 Jahren bei mir im Betrieb ist. All das gab es nicht. Und trotzdem funktioniert es. Und natürlich waren der eine oder andere, was nicht so funktioniert hat. Aber wenn man sieht, wie viel funktioniert hat, und natürlich gibt es auch Leute, die vielleicht mit ihrer Testung nicht zufrieden waren. Wenn man das aber auf die Menge einfach sieht, muss man sagen, Hut ab, wow, wie cool, dass es funktioniert, dass so viele Leute in so kurzer Zeit so gut zusammenarbeiten, auch noch natürlich in einem nicht mal ungefährlichen Bereich.
Also das muss ich auch nochmal unterstreichen, das war ein Knochenjob in diesem Kittel stehen, Tag und Nacht, und das waren junge Studenten, Studentinnen, und die haben das nur aus dem Grund gemacht. Gut, wir haben jetzt vielleicht 2 Euro mehr gezahlt, wie sie in der Gastro gekriegt hätten, aber die haben das aus dem Grund gemacht, weil die wollten helfen. Und da hat man gesehen, wie da so ein Spirit entstanden ist. Und da waren natürlich auch Ältere, also es waren Rentner, die haben mit Studenten zusammengearbeitet. Dann gab es Leute, die hatten einen schwierigen Lebenslauf vorher. Die waren 3 Jahre Arbeitslosigkeit, waren vielleicht auch mal alkoholkrank. Du, die haben bei uns angefangen, zum Teil sind die innerhalb von kürzester Zeit aufgestiegen. Eine Woche Schicht, dann Schichtleiter, dann Büroleiter. Das war uns egal, was für Lebensläufe die hatten. Man hat gesehen, die haben sich engagiert, und zwar ja für jeden neu. Wir wussten es ja, wir waren ja kein Gesundheitsunternehmen, also keiner wusste, wie man da ausbildet, wie das ging. Es war für jeden neu. Und dann haben wir gemerkt, und das finde ich auch die wichtigste Erkenntnis, dass wenn Menschen da den inneren Sinn, warum sie was machen, verstehen, ist es völlig egal, wie die Schulbildung ist, wo die herkommen, was die machen. Die haben das einfach gerockt, egal aus welchem Bereich die kamen, egal wie alt sie waren. Wir hatten Rentner, die haben gearbeitet, die hast du nicht mehr weggekriegt von dem Testpult, weil die das aus Leidenschaft gemacht haben.
Aber ist da was hängen geblieben? Also jetzt nicht finanziell, sondern von dem Menschen her? Also habt ihr, was ist denn da passiert mit den Leuten? Habt ihr das einfach runtergefahren oder sind da welche dann bei euch geblieben? Oder?
Also ich habe 2, 3 bei mir im Unternehmen jetzt mit übernommen, und die haben wir nicht. Und klar, die waren dann auch traurig. Wir haben Abschiedsfeiern gemacht und es ist vorbei. Könnte man noch was machen? Wir haben dann sogar versucht.
Jetzt ist Covid vorbei.
Ja, also war wirklich, wir haben dann versucht, das Unternehmen einen neuen Zweck geben und wollten ein Wasserprojekt machen und dann kostenlos Wasser in Schulen verkaufen, weil wir wollten das nicht aufgeben. Aber irgendwann mussten wir einsehen, ja Leute, aber es geht jetzt, so einfach ist nicht mehr. Es ist jetzt vorbei. Wir haben unsere anderen Betriebe. Aber man trifft sich heute noch. Man sieht die Leute auf der Straße. Man hat ein Interesse von, die haben WhatsApp-Gruppen untereinander, sind Freundschaften entstanden, so schon, und viele arbeiten oder melden sich heute noch und sagen, du hast mal wieder was für mich oder ich mache das und das, und dann vermitteln wir die an Freunde, also das ist schon wie so die Familie geworden.
Ja, es gab dann auch in der WhatsApp-Gruppe oder WhatsApp-Gruppen dann tatsächlich regelrechte Plattformen für Bewerbungen und solche Geschichten. Man muss auch dazu sagen, wir haben ja zu der Zeit auch keine schwierigen Bewerbungsgespräche oder sowas geführt oder irgendwie Trainees, durch die man durchlaufen muss oder sonst irgend sowas, sondern wir haben ja teilweise wirklich en bloc Bewerbungsgespräche mit 20 Leuten gehabt.
Online dann oder?
Nee, also praktisch, das war erlaubt, alle vorher testen, mit dementsprechend Abstand, und dann zu sagen, alles klar, das ist jetzt, hier seid ihr, da vorne liegt der Arbeitsvertrag, das und das wollen wir, das ist unser Spirit, so stellen wir uns das vor.
Das war Schulungszentrum, da kommen die Ärzte, zack, Schulung gekriegt, nächsten Tag Schichtplan.
Das war genau, also schon so ein bisschen. Also, und das geht, wo man heutzutage sagt, wo viele Unternehmer sagen, um Himmels Willen niemals, und dann.
Und es geht vor allem, was ich interessant finde, es geht auch mit dem Staat, mit den staatlichen Behörden, es geht mit den Wohlfahrtsverbänden. In der Notsituation ging es dann, da war doch dann diese Agilität da und diese Erkenntnis, wir müssen jetzt so handeln. Genau.
Es brauchte halt im Prinzip so das drüber, weil klar, es war so, das Rote Kreuz hat so sein Ding gemacht und die Johanniter ihrs und Malteser und Weingarten und Ravensburg, und gefühlt hat ja auch jede Stadt oder jede Gemeinde irgendwie ihr eigenes Konzept, wie sie es gemacht haben, irgendwie probiert durchzusetzen. Und die waren, glaube ich, aber alle froh, dass praktisch da jemand gibt, der sich die Mütze aufsetzt und sagt, okay, jetzt kommt mal alle an den Tisch, so machen wir es. Und auch nicht einer von denen, sondern tatsächlich jemand, der völlig neutral, der mit denen allen gar nichts bisher zu tun gehabt hat, und der setzt sich jetzt hin und sagt, guck mal, so können wir es gemeinsam lösen.
Wenn ihr jetzt die Sachen, die ihr in der Vergangenheit schon gemacht habt und auch in solchen Extremsituationen wie während Covid, wenn ihr an die denkt, die habt ihr jetzt ja natürlich im Gepäck, und ihr denkt mal an die Zukunft und auch an die Stadtgesellschaft hier in Ravensburg, was glaubt denn ihr, werden so in der nächsten Zeit die Herausforderungen hier sein? Und vor allem würde mich interessieren, Wie gehen wir die denn dann an?
Ich glaube, dass wir sehr gute Voraussetzungen haben, weil wir die richtige Größe haben in Ravensburg, weil es natürlich voll wahnsinnig einfacher ist, 50.000 Menschen in der Stadtgesellschaft miteinander zu verbinden, wie wenn wir jetzt eine 3-Millionen-Stadt wären. Und wir sehr, sehr viele super funktionierende Vereine haben ausbilden. Nur, wir müssen wieder bewusster daran arbeiten, dass die Menschen nicht übereinander reden, sondern miteinander reden. Und das ist in der ganzen Gesellschaft so. Und da glaube ich, dass wir in Ravensburg große Vorteile haben, weil wir da einfach echt extrem weit sind und natürlich auch unseren so einen Lokalpatriotismus mitbringen. Und das war natürlich auch, das hat sich da gezeigt. Aber wir haben schon auch Bedenken, dass das eine relativ schnell, das ist ein Gut, was man immer wieder beschützen muss. Und das merken wir, das geht auf und ab. Und die Stimmung ist mal besser und mal schlechter. Und selbst bei den Teststationen war die Stimmung am Anfang super. Und irgendwann war die natürlich auch schlecht, weil die getesteten Personen das mussten und die haben uns dann auch bedroht. Also es ist immer, am Anfang sind Menschen alle super miteinander und viel dankbar und es gibt, macht Spaß. Und dann gibt es aber auch immer wieder Phasen, wo das Ding komplett zurückkommt. Also du machst genau das Gleiche, nur plötzlich bist du quasi derjenige, der Kinder impft. Also der Angriffspunkt. Und das ändert sich in der Stimmung. Und so ist, das sehen wir in der Gesellschaft auch. Was früher gut war, wird heute anders bewertet vielleicht. Aber wir müssen einfach lernen, miteinander zu reden und die Herausforderungen, und das ist die Hauptherausforderung, Menschen wieder zusammenzubringen und Einrichtungen auch dafür zu erschaffen, dass Menschen sich treffen. Weil der Mensch, der alleine in seiner Wohnung sitzt vor dem Computer, der bringt der Gesellschaft gar nichts. Also der ist auf der negativen Seite, weil der Energie nutzt, Ressourcen nutzt, aber nichts zurückgibt. Und der Mensch braucht zurückgeben, ist bei uns immer in die Gemeinschaft was geben. Dafür musst du ein Interesse davon haben.
Also so Austausch, der Mensch ist ein soziales Wesen. Wir brauchen Orte des Austauschs, Orte der Debatte, Orte des Auseinandersetzens, so wie eine Stadtwerkstatt, so verstehe ich euch ja auch. Das soll ein Ort sein für euch als Handwerkervereinigung pro Handwerk. Vom WIFO, ist halt eine Untergruppe vom WIFO. Das heißt, ihr möchtet bei euch untereinander euch zusammenbringen, Zusammenhalt stärken. Ihr möchtet aber auch, haltet es aber wichtig in der Stadtgesellschaft, dass man dort auch zusammenhält und sich austauscht, dass es da Orte gibt. Oder sowas natürlich wie wir hier, unser Podcast, richtig gutes Zeug, der vom Kapuziner Kreativzentrum gemacht wird. Wir sehen uns ja auch als einen Ort des Austausches und der Transformation. Raphael, was ist denn deine, oder was denkst du, was wichtig ist? Flo also, hat jetzt dieses Thema des Austauschs, der Debatte gesehen, als so eine Vision und Herausforderung.
Zu diesem Austausch, und das steckt da schon, das gehört zusammen, gehört natürlich einfach zusammen, also miteinander dazu. Also klar, dass so eine Stadt funktioniert und kommt auch nur weiter miteinander, weil natürlich auch so eine Stadt nicht interessant ist wegen einem Laden oder einem Kaffee oder einem Handwerker, sondern ich denke, es macht immer praktisch das große Ganze aus und das darf man eigentlich gar nie so aus dem Auge lassen und da gehört auch ein bisschen dazu, vielleicht mal auch bei was mitzumachen oder dabei zu sein, was vielleicht irgendwie nicht so einem unbedingt immer gerade jetzt monetär oder für sein Geschäft was bringt. Einfach um praktisch diese Gemeinschaft und das Gesamte zu stärken, von der Stadtseite her oder allgemein Politik, Stadt, Verwaltung gehört, glaube ich, dazu, weniger Bürokratie, also dass einfach auch viel mehr möglich ist, dass Leute, die kreativ sein wollen, die jetzt, ich sage jetzt mal, egal ob das jetzt irgendein Laden ist, ob das ein Kaffee ist, ob das irgendeine Dienstleistung ist, wo was ausprobieren wollen, wo was machen wollen, dass die eine Möglichkeit bekommen, das umzusetzen. Und ich sage gar nicht eine Möglichkeit, dass man die irgendwie unterstützen muss, monetär oder sowas, sondern man unterstützt sie eigentlich schon sehr stark damit, wenn man sie einfach machen lässt. Einfach das Ganze, weil die wollen ja tun. Und es gibt nichts Schlimmeres, wie wenn man irgendwie durch irgendwelche Reglements gebremst wird oder sowas. Und das ist auch für, egal, die Wirtschaft, der Handel, Reglements bremsen immer. Und ich glaube, das ist das, was wir auch jetzt brauchen.
Also, weniger Regulierung, weniger Bürokratie,
mehr zusammen,
dass man sich aber auch nicht jeder nur rein an monetäre Aspekte denkt, sondern auch sich einbringt. Das heißt, der Einzelne als Mensch, als Individuum, aber auch die Menschen, die jetzt unternehmerisch unterwegs sind, also auch ein Unternehmen vielleicht nicht immer nur an den Profit denkt, sondern einfach auch sagt, ich habe auch eine Verantwortung Oder so habe ich dich jetzt verstanden, genau. Oder? Gut. Fabian.
Christian.
Das ist ein richtig gutes Zeug, was die Leute hier machen, oder?
Das ist auf jeden Fall ein richtig gutes Zeug. Ja, vielleicht noch so eine Abschlussfrage an euch einmal. Was ist denn das Letzte, was ihr Neues gelernt habt?
Man lernt jeden Tag, muss ich sagen. Das Letzte, was ich gelernt habe, ist, dass ich es wahnsinnig cool finde, in so einem Podcast zu sitzen und mit euch und wie schnell die Zeit vergeht und mit euch einfach so zu sinnieren und zu reden. Ja, das ist ja auch was man lernt, einfach diskutiert drüber, redst du, jetzt wird es noch aufgezeichnet, aber weiß ich nicht, was lernen. Ich will wieder Klavier spielen lernen. Oh. Aber ich kann keine Noten.
Das ist schön, ich wollte Gitarre lernen.
Wir machen eine Band. Raphael und ich machen eine Band.
Also meine Kinder haben ein Schlagzeug und ein Keyboard zu Weihnachten geschenkt gekriegt. Und dann haben wir uns jetzt so eine App runtergeladen und ich lerne jetzt gerade auch diese Noten vom Klavier, beim Keyboard.
Mhm. Und hast du dann bald einen Hörschaden? Oder?
Nee, das ist ein Schlagzeug. Das
deine Kids?
Elektronisches Schlagzeug.
Ach so, okay.
Kopfhörer. Voll gut. Ja, liebe Zuhörerinnen, das war der Podcast Richtig Gutes Zeugs vom Kapuziner Kreativzentrum. Wir hatten heute zu Gast Raphael König und Florian Birk, Handwerker, Familienmenschen, Unternehmer, Start-up-Unternehmer, Vereinsvorstände und aber auch Raphael, zumindest Gastronomen. Mir hat es viel Spaß gemacht, wir haben viel erfahren, warum es Handwerk rockt. Warum das richtig gutes Zeug ist, was da passiert. Vielen Dank, dass ihr uns zugehört habt. Mein Kollege ist...
Also ich? Ja, ich bin Fabian Bingenheimer, genau.
Und wir bleiben weiter hier auf Sendung und hoffen auch, dass ihr bald wieder dabei seid hier bei uns bei richtig gutes Zeug.
Danke Florian, danke Raphael.
Mega cool. Danke, ciao.